Die Schreibenden von Anja Görz.
Ich sitze in einem Garten, in einem wunderschönen Garten bei Sonnenschein und hoffe, das bleibt so. Geräusche wie Wind, Vögel und dergleichen mehr sind uns herzlich willkommen. Und herzlich willkommen ist natürlich auch mein Gast, der nicht nur sprechen, sondern tolle Geräusche machen kann. Nicht nur Autor, sondern auch noch Verleger beim Hansa Verlag. Herzlich willkommen, Jo Lendle.
Ja.
Erste Frage natürlich, Jo, kommt das von Johannes oder war es mal ein Joe oder was haben sich...
Das kommt von Johannes und meine Schwester fand Jo toll, während ich als Kind natürlich Jojo besser fand. Und irgendwann hatte ich nur noch mit Leuten zu tun, die ich über sie kannte und deswegen hieß ich dann Jo.
Und viele sagen aber auch Joe, ne?
Ja, das sind aber nicht meine, die mit denen rede ich nicht mehr weiter.
Sehr gut. Wir gucken ein kleines bisschen auf deinen Lebenslauf. Geboren am 28. Februar 1968 in Osnabrück. Sehr guter Jahrgang. Da bist du aber nicht lange gewesen.
Nein, da bin ich wirklich nur praktisch geworfen worden. Und dann sind wir ganz schnell, meine Eltern hatten da irgendwie gerade eine Anstellung. Das war aber nur ganz vorübergehend und ich bin jetzt vor ganz kurzem erst wieder dahin zurückgekommen.
Was mich sehr beeindruckt hat, was ich gelesen habe, Leistungskurs Mathematik und Physik.
Ja,
Das ist doch was, was ganz oft bei Leuten, die sich dann mit Kunst beschäftigen, gar nicht vorkommt.
Ja. Oder, Gegenthese, die verschweigen es aus Scham, ihre eigentliche Leidenschaft.
Die bin ich noch nicht gekommen.
Das kann schon sein. Ich wusste wirklich immer nicht genau, was ich alles will, weil mir viele Sachen eigentlich beschäftigenswert erschienen. Und Mathe und Physik ist mir eigentlich immer am leichtesten gefallen. Deswegen habe ich da aus so ganz kurzsichtigen Gründen gesagt, das mache ich.
Außerdem warst du erster Absolvent des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig. Das war ein besonderer Studiengang, bei dem es darum ging, literarisches Schreiben zu lernen. Ich glaube, du bist der erste Gast in diesem Podcast, der wirklich schon von Anbeginn seiner Tage wusste, dass er irgendwas mit Schreiben arbeiten will.
Vorsicht, das war ja gar nicht der Anbeginn meiner Tage. Ganz lange wusste ich überhaupt nicht, was ich mache. Ich habe immer geschrieben, aber gar nicht so sehr jetzt literarisch, sondern ich habe eher so mitgeschrieben, was passiert. Und kam dann eigentlich erst relativ spät darauf, mit Literatur was zu machen. Und die Neigung dazu war eigentlich eher ein relativ breites kulturwissenschaftliches Studium in Hildesheim, wo Literatur und eigenes Schreiben auch dazugehörte und Theater spielen und Filme machen und sowas. Also man konnte sich so auf allen Ebenen ausprobieren. Und da hakte irgendwie das Schreiben ein und gefiel mir. Und deswegen habe ich dann diese Zeit am Literaturinstitut noch dran gehängt, um das nochmal ernst zu nehmen als Möglichkeit und nochmal auszuprobieren.
Wenn man Schreiben begeistert oder wenn einen Schreiben begeistert, dann findet man ja früher meistens Bücher toll und das Lesen toll. Also kommst du aus einer Familie, in der viel gelesen und vorgelesen wurde? War das cool, zu deiner Zeit als Jugendlicher ein Lieblingsbuch zu haben zum Beispiel?
Ja, also es wurde wirklich ganz, ganz viel gelesen. Ich sehe meine Eltern im Wesentlichen lesend und bin da ganz dankbar, weil es, glaube ich, tatsächlich auch solche Bilder sind, ob man sich was vorstellen kann, dass das Lesen dazu gehört. Und ich bin meinem Vater tatsächlich dankbar. Das war jetzt auch nicht immer alles nur leicht, aber für diese eine Sache war ich ihm wirklich dankbar, dass er uns ganz viel vorgelesen hat. Also ich habe die großen so Kinder- und Jugendbucherlebnisse habe ich mit der Stimme meines Vaters, der anständig vorlesen konnte und der uns klargemacht hat, da kann man drin aufgehen, da kann man Welten entdecken und so weiter und so fort.
Hat der denn klassische Jugendbücher vorgelesen oder die Klassiker?
Nee, der hat leider, muss ich heute sagen, nicht die Klassiker vorgelesen, obwohl er eigentlich sehr klassikorientiert war, aber er war sozusagen, er stand ganz unter der Fuchtel der 68er, die dann immer dachten, man muss irgendwie auch, oder der Ausläufer oder ich weiß nicht was, sodass man dachte, man muss da auch ganz der gegenwärtigen Zeit gemäß sein. Insofern waren es wirklich eher dann so die großen, ja, Michael Ende und ich weiß nicht was.
Hast du das bei deinen Kindern genauso gemacht?
Ja.
Hast du denen auch viel vorgelesen? Ja. Und lesen die? Die sind beide auch...
Meine Tochter liest sehr viel, mein Sohn liest eigentlich gar nicht, aber...
Ist die Generation der 14- bis 18-Jährigen, ja, die heute eben einfach nicht mehr lesen, sondern eher gucken. Aber auch das kann sich ja wieder ändern.
Absolut.
Auch da haben ja die Verlage einen Anteil, dazu kommen wir noch. Du hast dann, wenn man auf deinen Lebenslauf guckt, müsstest du eigentlich schon ungefähr 70 sein, weil du so unfassbar viel gemacht
70.
hast, finde ich. Lektor für den Dumont Verlag, Gastprofessor an den Universitäten München, Leipzig, Hildesheim, am Schweizer Literaturinstitut hast du gelehrt. Du hast wahnsinnig viel in vielen Bereichen mit Literatur gemacht und bist bei Hansa seit 2014 Verleger, richtig?
Ja.
Und deinen Namen und auch von diesem Verlag haben ja spätestens dann im Jahr 2019 alle gehört, als Stella erschienen ist. Das Buch von Takis Würger, über das so viel diskutiert worden ist, das so viel kritisiert worden ist, das Buchhändler lieben. Wie ist denn diese Explosion der Diskussion an dich herangetragen worden? Oder wann hast du das erste Mal gemerkt, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger werden als bei anderen Büchern?
Ja, das war interessant, weil wir sozusagen so eine zugleich vorher ziemlich in Liebe eingebettet wurden, weil einfach die Rückmeldung der Buchhändler so stark war und so positiv. Und dann kam ja wirklich sozusagen in der Nacht vor dem Erscheinen kamen die beiden Großverrisse in der Frankfurter Allgemeinen, in der Süddeutschen, und dann merkten wir relativ schnell, okay, wir haben niemals angenommen, dass es jetzt ein Buch ist, was über das Feuilleton so groß gefeiert würde, aber das war dann doch noch ein bisschen.
Und ist das so, dass man dann als Verleger, also als Chef des Ganzen, als Vater des Ganzen, noch eine andere Verantwortung hat und immer auch sich, also hast du für dich dann das Gefühl, ich muss da jetzt mehr regeln und auch mehr meiner Kollegen und Mitarbeiter in Schutz nehmen, als das vielleicht der Fall wäre, wenn du Programmleiter wärst?
Absolut. Das gehört dazu und das gehört bei allen Dingen dazu. Ich meine, wir haben ganz viele Bücher, die in der Kritik stehen, und wir haben Autoren, die unsicher sind. Wir haben Kollegen, die Fragen haben und sowas. Und so ein bisschen muss man dann schon auch natürlich immer da sein.
Ja. Das sind ja Sachen, die man dann auch zeitlich nicht einpreisen kann in seinen normalen Tagesablauf. Und du machst ganz viel Stiftungsarbeit und Vorträge und schreibst selber ja auch noch. Gibt es sowas wie Freizeit bei dir? Du sortierst jetzt gerade im Kopf, was Freizeit ist.
Ja, das ist, glaube ich, also natürlich mache ich verschiedene Dinge. Es ist eher so ein bisschen die Frage, was Freizeit ist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich Freizeit vermissen würde in dem Sinne, dass ich sage, oh Mensch, ich würde so gerne Rosen
stricken lernen,
zurückschneiden oder sowas. Ich mache auch Dinge, die jetzt nicht unmittelbar was mit Literatur zu tun haben, nicht viel, aber das mache ich dann auch gerne. Aber dann denkt man natürlich währenddessen auch ein bisschen über die Sachen nach. Also als in Gedanken begleiten einen die Sachen schon viel, weil es gibt sehr viele Vorgänge. Es gibt sehr viele Baustellen.
Dann erstes eigenes Buch 99 erschienen, ein Erzählband bei Suhrkamp damals. War das für dich auch so ein Suhrkamp-Erlebnis?
Ja, schon. Ich bin sehr in der Suhrkamp-Kultur aufgewachsen. Und dann gab es einfach die paar Verlage, mit denen man gute Leseerfahrungen hatte. Da gehörte natürlich Hansa auch dazu und Suhrkamp und so. Und deswegen war das schon sehr schön. Und die Edition Suhrkamp, wo das Büchlein damals erschien, war natürlich auch nochmal mit einer besonderen Aura versehen.
Hattest du eine Vorstellung davon, in welchem Genre du schreiben möchtest? Weil du hast ja sehr unterschiedliche Sachen geschrieben.
Na, ich habe immer eigentlich gerne reinschneiden.
Ist auch sehr windig hier.
Ich habe eigentlich immer gerne Texte gelesen, in denen gar nicht so zwingend wahnsinnig viel passiert. Also so die ganze Breite meiner Neigungen habe ich tatsächlich bei der Arbeit im Verlag so ausgeklappt, das ganze Panorama. Als normalsterblicher Leser habe ich tatsächlich eben auch viel so kürzest Prosa ohne richtigen Anfang und ohne richtiges Ende gelesen, Ilse Eichinger und so Sachen, die sehr nah an der Sprache waren und sehr weit weg von irgendwelchen plot-driven Handlungen. Aber es ist erstaunlich, wie schnell man einfach durchs Lesen unterschiedlicher Manuskripte Rezeptoren und Neigungen noch dazu baut.
Ein paar Titel mal, die Kosmonautin, mein letzter Versuch, die Welt zu retten, alles Land und was wir Liebe nennen. Und bei mein letzter Versuch, die Welt zu retten, habe ich ein Zitat von dir gelesen, dass du gesagt hast, die 80er sind viel zu kurz gekommen bisher in der Literatur, darüber muss ich was schreiben. Hast du bis heute immer noch den Eindruck, dass es so ist? Oder hast du das Gefühl, das wird jetzt gerade so ein bisschen nachgeholt?
Ich glaube, A, wird es sehr nachgeholt. Außerdem habe ich sozusagen mit Beendigung des Buches auch das Gefühl gehabt, für mich sind jetzt die 80er dann auch mal abgeschlossen. Und damit ist mein, ist mein Bedarf an 80er erstmal gestillt.
Ich habe ein Zitat gefunden, genau zu diesem Buch. Da hat dich jemand interviewt, nämlich Michael Kohlmann in Forum Buch. Und der hat gesagt, dass man die Welt mit anderen Augen anschaut durch dieses Buch. Was ist dir denn eigentlich wichtiger beim Schreiben? Die eigene Erfahrung oder das sich in jemand anderen hineinversetzen und dann versuchen, durch dessen Blick zu gucken auf das, was du schon kennst? Hast du die Frage verstanden? Ich habe selber gerade kurz überlegt.
Ich habe es auch gerade überlegt. Also in dem Fall ist es so, dass das gar nicht so wahnsinnig weit weg von eigenen Erfahrungen ist. Also es gibt einige Bücher, die sind sehr weit von mir selber weg. Ich bin nie Kosmonautin gewesen. Und andere Bücher, die sind näher auch an meinem eigenen Erfahrungshintergrund. Da überlagert sich das natürlich. Und dann gilt für alle Bücher der unsterbliche Satz, Madame Bovary, c'est moi. Ich selbst bin Madame Bovary, also die Vorstellung, dass auch absurdeste Figurenkonstellationen doch immer was mit dem Autor, der Autorin zu tun haben. Also natürlich habe ich in dem Moment, wo ich die Kosmonautin geschrieben habe, die oder wo ich auch, keine Ahnung, von über einen Polarforscher Alfred Wegener
das wäre jetzt nämlich, das hätte ich wissen wollen, das ist alles Land.
Der lange schon tot ist, trotzdem im Schreiben bin ich natürlich er oder er wird zu mir und dieser Aneignungsprozess, sonst würde ich über die Leute nicht schreiben, findet dann statt. Aber und ich mache mir die Menschen zu eigen.
Gerade bei Alfred Wegener ist die Reise, der Aufbruch ins Grönlandeis, aber das beginnt tatsächlich bei seiner Geburt, also ganz, ganz früh mit seiner Familiengeschichte. Gibt es einen Auslöser dann für ein Interesse an so einem Thema?
Ja, insofern als ich wie jeder, der schreibt, natürlich immer zu den Radar anhabe, wo sind interessante Konstellationen oder interessante Geschichten. Und so war es auch bei Alfred Wegener. Ich interessierte mich anfangs einfach nur dafür, wer war der Mensch, der uns halt den festen Boden unter den Füßen weggezogen hat, der gesagt hat, die Kontinente sind nicht so fest, wie wir sie, oder der Boden unter den Füßen ist nicht so fest, wie wir es annahmen. Und dann stellte ich eben fest, der hat wirklich eine interessante Lebensgeschichte. Und dann ist aber die Frage, das alleine reicht ja auch noch nicht, sondern dann ist die Frage, hat das irgendwas mit mir zu tun? Also entdecke ich da etwas, was für mich selber so von Interesse ist, dass ich dann eben auch ein paar Jahre Lebenszeit mit diesem Menschen teilen will. Der rutscht ja zu einem ins Bett. Ja. Das ist schon eine sehr intime Beziehung. Und ich habe viel über ihn gelesen, ich habe viel über ihn nachgedacht und dann findet eben tatsächlich statt so eine Art Annäherung. Und ich weiß immer nicht, kommen die mir entgegen oder komme ich ihnen entgegen? Also werde ich wegnerischer oder wird Wegner ländlicher? Hier war es sicherlich so ein bisschen, wir kommen beide aus so diesem norddeutschen Protestantismus mit relativ rigiden Vorstellungen auch davon, was gutes Leben ist. Da habe ich mich bei ihm wiedergefunden. Und dann eine große Entschiedenheit und Beharrlichkeit in dem, dass man etwas will. Also einen eigenen Antrieb. Wegener ist rumgelaufen und hat geforscht und gemessen und gemessen und war also sozusagen vollkommen, ging auf in diesen Dingen. Und das hat mir Spaß gemacht. Das leuchtete mir ein. Auch weil ich dann über so ein Erzählen so eines Lebens ein bisschen diese naturwissenschaftlichen Neigungen nochmal wieder ausleben kann. Und dann bei ihm natürlich die große Frage, warum bricht jemand immer wieder nach Grönland auf, obwohl er einen guten Job und eine gute Familie hat und so weiter. Und irgendetwas in ihm muss so eine Einsamkeitsgeschichte angetrieben haben. Und da kann ich mich sehr reinfinden. Und das hat mir Spaß gemacht, ihm da so hinterher zu leben.
Gibt es Menschen, mit denen du dann, während du schreibst, über das sprichst, was du dir ausdenkst?
Fast nicht. Also wahrscheinlich zu wenig. Mit meiner Frau und mit einzelnen Leuten. Ich würde sicher besser schreiben, wenn ich mich mehr austauschte.
Aber ist es nicht jetzt in deiner jetzigen Position als Verleger auch wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden, der dann ehrlich sagt, finde ich nicht gut, weil man auch vielleicht, also je mächtiger man wird, sage ich jetzt mal, desto schwieriger ist es ja, Leute zu finden, die ehrlich zu einem sind.
Ja gut, aber da könnte man ja Leute finden, die sozusagen kein eigenes Interesse haben. Und ohnehin gilt es ja für jeden, der Kunst in einem frühen Stadium rausgibt und vorzeigt, da kommen immer auch Zufälligkeiten in der Rezeption rein. Und dann gehört es immer dazu, auch zu filtern und sich zu fragen, was an dieser Rückmeldung ist jetzt das, was mir tatsächlich was sagt? Wo hat vielleicht jemand seine eigenen Agenten in der Behandlung eines Themas in einem ästhetischen Verfahren oder so? Ja, also Punkt. Ich zeige es nicht vielen, sondern ich schreibe erstmal vor mich hin, weil mir auch dieser Prozess des eingeigelt Schreibens eigentlich gut gefällt, im Wissen, dass es klüger anders wäre.
Wenn man so in Bücher guckt, was mir aufgefallen ist bei Was wir Liebe nennen, das war ganz ungewöhnlich gesetzt. Also das hat ein ganz tolles Schriftbild, da ist immer auf den linken Seiten ein ganz, ganz breiter Absatz. Also es sind fast nur halbe Seiten, so kann man es sich vielleicht ganz gut vorstellen, ganz gut erklären. Hast du auf sowas Einfluss gehabt oder war das deine Entscheidung oder hat man dir das vorgeschlagen?
So hatte ich das Manuskript abgegeben und irgendwie gefiel denen das und haben die das nachgebaut. Mich hat das sehr überrascht, dass das, ich hatte das eigentlich nur fürs Manuskript vorgesehen.
Ja. Und da geht es um einen Zauberer. Auch das ist ja natürlich, fragt man sich, kannst du zaubern?
Ich wollte früher mal gerne auch zaubern können. Ich konnte es nie so richtig, aber ich kannte einige Leute, mit denen ich da so eine Zeit lang rumgezogen bin, die dann auch Zauberer geworden sind. Und irgendwie so ein bisschen ist die Idee natürlich schon wirklich verführerisch, einfach mal so pling zu machen.
Du bist jemand, der ein Sabbatjahr gemacht hat. Das ist ja immer was, wenn man das liest, denkt man, ey, wow, ein ganzes Jahr einfach mal so. Also ich kenne jemanden, der gerade auf Instagram dann immer so Bilder zeigt von irgendwelchen Stränden und sagt, ich muss mich immer daran erinnern, dass ich gar nicht jetzt irgendwie mich drängen muss, weil übermorgen der Urlaub zu Ende ist, sondern ich habe ein Sabbatjahr, ich kann noch bleiben. Wie hast du denn dieses Jahr genutzt?
Na, das habe ich ja nicht selber ausgesucht, sondern da war der Hansa Verlag hat dann einfach sehr früh, weil das die Fragen lauter wurden, wie geht es nach der großen, schönen Ära Michael Krüger weiter und die so ein bisschen Druck verspürten, wollten sie dann sehr, sehr früh eben diese Personalie schon bekannt geben. In dem Moment bin ich dann nicht mehr wirklich wertvoll für den alten Verlag, sodass die dann entschieden haben, komm, du kannst nicht mit Überzeugung neue Autoren hier ans Haus binden, wenn alle wissen, du bist irgendwie in einem Jahr weg. Und deswegen haben wir uns da entschieden auseinanderzugehen und da hatte ich dann plötzlich diese Zeit frei und das war natürlich großartig, einfach mal andere Dinge zu tun und Dinge in einem anderen Rhythmus zu tun.
Hat es was Grundsätzliches verändert für dich?
Nicht wirklich, weil es war schön, einen anderen Rhythmus zu haben, ansonsten habe ich eigentlich die gleichen Sachen gemacht wie immer. Ich bin viel gereist, habe Autoren getroffen, habe mich natürlich sehr vorbereitet auf den Beginn bei Hansa. Das kommt hier dahin zu, dass es jetzt nicht einfach ein Sabbatjahr in einem bestehenden System ist, wo man dann einfach mal so kurz raustreten kann und dann mehr oder weniger genau da weitermacht, wo man vorher ist, sondern da war natürlich die ganze Zeit in mir selbst ein großes Interesse, mich mit den so stark wie möglich schon Dinge mal anzuprobieren oder in Gedanken anzuprobieren. Es gab natürlich auch ein öffentliches Interesse. Es gab viele Gespräche mit Leuten, die dann schon mal irgendwie an Plänen riechen wollten, was mir nicht gefiel, weil ich dachte, mein Gott, da arbeitet ja noch jemand im Maschinenraum. Da will man jetzt nicht die ganze Zeit schon Kommentare abgeben.
Da ich von Verlagsarbeit überhaupt keine Ahnung habe, war dir klar, was für Arbeit auf dich zukommt, wie das ist, ein Verleger zu sein?
Ja, weil ich dann ja die letzten Jahre bei Dumont auch schon Verleger gewesen war. Also bei Dumont war ich einfach sozusagen lang genug sitzen geblieben, bis dann irgendwann keiner mehr da war und dann machte man mich zum Verleger. Das war nicht ein Wunsch, den ich ursprünglich hatte, weil ich immer sehr gerne diese Textarbeit mochte. Mhm. Also wirklich das Lektorieren. Ich war immer Lektor für deutschsprachige Literatur. Das war was, wo ich, glaube ich, auch was kann, wo man ein bisschen Überblick hat und so weiter. Und dann kann man die Sachen irgendwie ausreichend gut, was dazu führt, dass man irgendwie immer weiter auffällt und dann vielleicht auch Dinge macht, die man ursprünglich gar nicht so kannte oder auch gar nicht gesucht hat. Ich hatte immer einen Wunsch, Lektor zu werden. Das ist ein ganz alter Wunsch von mir, aber ich hatte nie das Konzept, ich möchte mal Verleger sein, weil es einfach der Wunsch zielt ja in eine andere Richtung. Und dann ging ein Verleger und ich wurde gefragt, ich war tatsächlich unsicher, weil ich natürlich wusste, dass es ein ganz anderer Beruf ist. Es ist ein vollkommen anderer Beruf. Mhm. Und für den war ich nicht ausgebildet. Auch als Lektor ist man nicht ausgebildet, weil es auch dort keine Ausbildung gibt. Aber da hatte ich mich reingearbeitet und ich merkte aber, es macht mir Spaß oder ich war neugierig darauf, Strukturen stärker in Strukturen zu arbeiten als in einzelnen Projekten. Es war dann irgendwann nach 15 oder ja, nach 12 Jahren oder so, hatte ich sozusagen natürlich auch ein paar Manuskripte dann doch inzwischen schon durchgearbeitet und war gespannt, mal mehr in Systemen zu denken. Und das macht mir tatsächlich große, große Freude. Das weiß man aber vorher nicht.
Muss man als Verleger unterscheiden zwischen, das bringt uns als Verlag Geld und das gefällt mir?
Man muss ganz viele Sachen unterscheiden. Man denkt immer zu verschiedene Geschichten. Und natürlich sind das die beiden großen Fragen, die der Verlag, der immer diese janusköpfige Doppelrolle hat, einerseits praktisch ein Kulturhort zu sein, aber auch einfach ein Wirtschaftsunternehmen. Wir schütten jedes Jahr ein paar Millionen Euro an Honoraren für unsere Autoren aus. Das ist auch ein Teil unseres sozusagen unserer Kunstermöglichung. Einerseits geben wir eine Plattform, aber wir ermöglichen Autoren auch zu leben. Und wir schütten auch viele Millionen Euro an Gehältern aus, an die Leute, die bei uns arbeiten. Und auch das ist Teil unseres Daseins, dass es den Verlag weitergibt. Also natürlich ist bei jeder einzelnen Entscheidung auch immer die Frage, ist das etwas, was den Verlag so bedrohen kann, dass es schwierig ist. Und insofern sind diese beiden Fragen, gehören die immer zusammen. Trotzdem wissen wir natürlich bei ganz, ganz, ganz vielen Büchern, ehrlich gesagt bei den allermeisten Büchern, dass wir da nichts dran verdienen, dass wir da auf keinen grünen Zweig kommen. Aber das ist dann einfach dieses Abstimmen und Zusammenstellen.
Plattform ist ein gutes Stichwort. Du hast vor ein paar Jahren schon gesagt, dass man natürlich Literatur und literarische Kunst nicht nur in Büchern findet, sondern zum Beispiel auch im Internet. Hast Wolfgang Herrndorfs Blog als Beispiel genannt dafür. Inwieweit guckst du denn mit deinem Verlag auf andere Ausspielwege, so nenne ich es jetzt mal?
Wir gucken da sehr drauf und wir wissen abstrakt, dass sich da etwas verändern wird. Also nicht nur die Abspielform, sondern auch die Form der Literatur wird sich verändern. Wir wissen das. Wir wissen auch ziemlich viel über die Literatur, wie sie sein wird. Man kann das sozusagen hochrechnen aus Erfahrungen, die wir mit dem Digitalen haben. Aber es passiert nicht. Mhm. Das heißt, die Literatur ist heute eigentlich traditioneller, als sie vor 20, vor 30, vor 40 Jahren war. Was den ganz großen Teil des belletristischen Buchmarkts ausmacht, sind Erzählformen des 19. Jahrhunderts. Wenn man sich das Theater anguckt, die Musik, die Architektur und andere Künste, hat sich viel mehr verändert, während die Literatur im Grunde genommen noch Modelle erfüllt, die ja, erstaunlich lange auf dem Kasten haben. Das muss nichts Schlimmes sein, weil es geht auch nicht in der Welt immer nur darum, irgendwie alles neu zu machen. Aber verblüffend ist es schon.
Und da passt natürlich, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber das ist die beste Vorlage für die Frage, die ich dir auch noch stellen wollte, nämlich das Verhältnis Männer-Frauen. Da warst du jetzt gerade bei den Kollegen von Lakonisch Elegant eingeladen zum Thema Männer und Frauen. 22 Männer zu 2 Frauen mit 28 Büchern von Männern zu 2 Frauen bei Hansa Literatur, also in einem Bereich. Du hast gesagt, in der Literatur hat man eben die Hausschreibenden und die Debütschreibenden und dann sind die Hausschreibenden eben einfach aus der Geschichte heraus mehr Männer, also der Bestand ist männlicher als das, was nachkommt. Aber kann man das dann überhaupt ändern, wenn man ein loyaler Verlag sein will? Weil man hat ja eine Verantwortung gegenüber den Autoren.
Wir sind ein loyaler Verlag und wir haben eine Verantwortung gegenüber den Autoren, die wir schreiben. Und nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine Begeisterung. Wir wollen deren nächste Bücher auch machen. Das gehört zu uns. Ja. Und es ist auch, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir werden nicht eine Autorin neu in den Verlag holen, weil sie eine Autorin ist. Zwischen diesen beiden Eckpunkten bewegen wir uns. Weil es zum Prinzip eines Verlages aber auch gehört, aufmerksam zu sein für Dinge, die sich gerade, wo ästhetisch was passiert, wo programmatisch was passiert, wo in der Wahrnehmung von Welt was passiert, ist es kein Zufall, dass wir bei den Neuzugängen, die wir in den letzten Jahren hatten, deutlich mehr Frauen haben. Das ist jetzt nicht, da gehen wir nicht mit dem Rechenschieber hin und sagen, wir brauchen nochmal irgendwie jemanden, sondern da scheint es ein Interesse zu geben an Schreibweisen, die vielleicht da neu ausprobiert werden. Nächsten Frühjahr wird es die gleiche Geschichte sein, wieder. Ich sehe die Diskussion schon. Keine einzige unserer Hausautorinnen hat ein Manuskript fertig. Das ist einfach die Situation und ganz viele unserer Hausautoren haben einfach sehr tapfer neue, sehr starke Bücher fertig geschrieben. Und wir haben 5 neue Zugänge im Frühjahr und 4 davon sind Autoren. Das ist nicht so geplant gewesen, aber es ist uns natürlich auch nicht unangenehm, auf diese Weise wenigstens ein bisschen eine Bewegung in dieses zugegebenermaßen erstaunliche und wirklich auch ziemlich altertümlich klingende Geschlechterverhältnis zu kriegen.
Du könntest jetzt ein bisschen was rausreißen, indem deine 3 Buchtipps von Frauen kommen.
Also,
muss nicht, ich war jetzt nur so eine Idee, um das
Ich stocke auf 4 Buchtipps und okay. Mache 2-2. Ganz toll ist, das kommt im Sommer, der erste Roman von Karin Köhler, die schon einen ganz großartigen Erzählband vorgelegt hat. Und jetzt kommt der erste Roman. Da gucken Verlage immer sehr drauf, wann kommt denn der Roman? In diesem Fall ist es völlig obsolet, weil die Erzählungen schon so sicher und gut waren oder auch eigentlich eine ihr sehr gemäße Erzählform gefunden haben. Trotzdem erfindet sie im Roman nochmal einen ganz eigenen Ton, die Geschichte einer Gesellschaft auf einer Insel, die wahrscheinlich irgendwo mittelmeerisch ist. Und da hinein kommt eine Frau, die sich an die Regeln, an die sehr archaischen Regeln dieser Gesellschaft nicht zu halten bereit ist und sich selber Lesen beibringt und Sachen hinterfragt. Also der Roman einer Selbstermächtigung und einer Befreiung ganz, ganz intensiv und auch zum Beispiel eine ganz tolle weibliche Hauptfigur, die eben auch in dieser ziemlich klassisch düster männlich fixen Welt ihren Weg geht. Punkt 1. Punkt 2. Ocean Vuong. Auf Erden sind wir kurz grandios. Der wirklich die Lektüre, die mich komplett umgeblasen hat im vergangenen Jahr. Der Ocean Vuong ist ein junger Lyriker aus Amerika, eigentlich aus Vietnam, aber im Alter von 2 Jahren rübergeflohen. Und er schreibt eine so schöne, der ist eigentlich Lyriker, hat mit seinem ersten Gedichtband alle Preise abgeräumt, hat jetzt eben auch seinen ersten Roman geschrieben. Eigentlich die Geschichte seiner selbst, ein Brief an seine Mutter, die den Brief nie lesen wird, weil sie nicht lesen kann. In dem Brief erzählt er eigentlich, wie er lebt, was sein Leben ausmacht, wovon sie keine Ahnung hat. Das ist eine ganz schonungslos schöne, in wunderbare einzelne Sätze gegossene Prosa. Und wir bringen erst den Roman und später dann die Gedichte. 3 ist Colson Whitehead. Das ist so ein Beispiel, wo Verlage sagen, Colson Whitehead ist der Franz Kafka des Hansa-Verlages, weil er immer, immer, immer weiter publiziert wurde. Sowas brauchen Verlage ja auch so als Selbststützen. Ohne jeden Erfolg, ohne jede äußere Wahrnehmung. Und der Verlag hat einfach weitergemacht, weil es ein ganz, ganz großartiger Autor ist. Und mit dem letzten Roman Underground Railroad kriegt er plötzlich den Bestseller überhaupt. Und manchmal lohnt es sich eben auch dran zu bleiben. Und Underground Railroad, die Geschichte von Cora, einer Sklavin, die sich befreit, war großartig, war aber eben immer auch so ein bisschen historisch. Man konnte immer sagen, naja, ist ja auch lange her. Und der neue Roman, die Nickel Boys, erzählt von 2 schwarzen Jugendlichen vor 50 Jahren, also eigentlich noch wirklich in unserer Gegenwart. Und plötzlich kriegt das Ganze eine Beklemmung, weil man weiß, das ist nicht vorbei. Das ist nicht, dass man das alles nur historisch machen kann. Ganz, ganz toll erzählt. Sehr so Frosch im Hals Literatur. Und schließlich noch ein Schmöker, die Leah Owens Where the Crawdads Sing, der deutsche Titel ist Der Gesang der Flusskrebse. Das ist eine Geschichte aus North Carolina in den Sumpfgegenden am Meer. Da lebt ein kleines, ausgeschlossenes Kind, die jüngste einer Familie, die irgendwie übergeblieben ist. Schreckliche Zustände und sie schlägt sich durch in diesen Sümpfen und beschreibt so wunderschön die Natur und die Tiere und die Pflanzen, die dort sind. Und es gibt einen ziemlich düsteren Mordfall drumherum, der sie so ihr ganzes Leben begleitet. Das ist ein richtiges, das ist so ein Buch, wo man abends nach Hause kommt und einfach nur sich freut, dass man weiterlesen kann.
Zwei von deinen Vorschlägen sind auch deshalb noch besonders, nämlich Nickel Boys und Miroloy, weil ihr da auf die Umschlagfolie verzichtet habt. Auch eine Diskussion, die natürlich immer wieder angestoßen wird, jetzt die Verpackung von Hardcovern anders zu gestalten. Ihr habt euch was überlegt mit Umschlägen, die man sozusagen von hinten nach vorne umschlägt und andersrum, also nur Papier. Was ich nicht wusste, was ich gelesen habe, ist, dass es nicht so einfach ist, wie wir als Leser uns das vorstellen, einfach mal Folie weg und weiter, weil es beim Stapeln auf Paletten zum Beispiel auch schwierig ist. Was sind denn überhaupt die Schwierigkeiten, wenn man sagt als Verleger, nee, jetzt lassen wir da die Folie mal weg, wir machen es anders?
Also zum einen, wir lassen bei allen Büchern die Folie weg. Bei diesen beiden genannten haben wir eben versucht, herstellerische, gestalterische Antworten zu finden und die Bücher noch so ein bisschen zu schützen und zu fixieren. Tatsächlich ist es so, dass diese Folie, so blöd sie ist und so sehr man Plastik vermeiden möchte, in der, sozusagen in der Lebensphase des Buches wirklich eine wahnsinnig wichtige Rolle haben. Zum Beispiel beim Packen auf Paletten hält das die Sachen einfach gut zusammen. Die kleben fast aufeinander. Mhm. Und das ist eine sehr viel wackeligere Geschichte, sodass jetzt der ganze Prozess der Logistik und so weiter gerade neu gedacht werden muss. Und unsere größte Sorge ist eigentlich, deswegen gucken wir da jetzt ganz genau hin und müssen auch den Buchhandel und die Leser bitten, sagen, nicht immer nur Perfektion zu erwarten, sondern auch mal zu sagen, das Buch ist auch ein Gebrauchsgegenstand, wenn da irgendwo mal eine kleine Zacke dran ist, ist es noch nicht gleich ein Grund, es zurückzuschicken, denn wenn wir wirklich deutlich mehr Retouren hätten, würde sich das Ganze schon wieder aus Klimagründen überhaupt nicht lohnen. Dann machen wir lieber Plastik drum und das Buch kommt hübsch zu den Lesern. Das beobachten wir jetzt einfach mal. Aber es ist im Grunde genommen eine Gemeinschaftsanstrengung der Buchbranche jetzt zu sagen, wir versuchen mal unseren Teil zur Umweltfragen beizutragen.
Es ist lustig, dass du sagst, da muss man auch mal mit einer Ecke leben, weil man hat natürlich, also wenn man gerade Miroloy von Karin Köhler in der Hand hat, das ist so ein wahnsinnig schön gestaltetes Buch. Das hat so einen tollen Umschlag. Wenn man, also wenn ich es zu Hause auf dem Tisch liegen habe und Leute kommen, die nehmen dieses Buch sofort in die Hand. Man will es anfassen und fühlen. Mhm. Bist du jemand, der das braucht, dieses haptische Erlebnis? Total. Oder liest du auch als E-Book?
Zuerst mal, ja, das ist ein, ich finde das ein, ich knie vor unserem Art Director, der das erfunden hat, zusammen mit der Autorin Karin Köhler, der auch den Umschlagentwurf für Colson Whiteheads Buch erfunden hat, wo wir jetzt wirklich auch überlegen, zusammen mit der Druckerei, das ist jetzt jeweils in beiden Fällen von Hand sehr, sehr, sehr aufwendig und teuer alles zelebriert worden, ob wir da Verfahren entwickeln, wie man das maschinell machen kann. Das wäre ja eigentlich schön, besondere Ausstattungsmerkmale auch so zu machen, dass man sie irgendwie eigentlich realistisch kalkulieren kann. Also ja, ich stehe davor und denke, das ist ein fast perfekt gestaltetes Buch, so ein Miroloy. Andererseits bin ich jemand, der es wirklich auch mag, wenn das Buch meins wird. Also in dem Moment, wo ich das dann habe, will ich das auch also mit mir rumtreiben.
Also du schreibst auch rein
und so? Ja, das mache ich inzwischen nicht mehr so gerne. Also da bin ich tatsächlich, das mache ich echt nur mit weichem Bleistift, so lächerlich es klingt. Da habe ich dann doch immer noch so den Respekt. Aber einfach, das kann mit mir leben und,
wenn man dann
und das kann man dem auch ansehen.
Auch Verleger ist und so schreibt wie du, ist es dann so, dass du während du schreibst oder wenn ein Buch fertig ist, auch über die Gestaltung nachdenkst?
Sehr, sehr.
Also du hast konkrete Vorstellungen, wie das Cover aussehen soll, wie gesetzt werden soll?
Nee, ich habe nicht konkrete Vorstellungen, weil ich das immer einengend finde für die Gestalter, aber ich habe sozusagen konkrete Nicht-Vorstellungen, wenn es falsch aussieht.
Und was kommt da jetzt? Hast du momentan Zeit, was Neues zu schreiben und kommt was Neues?
Ja, in der Anfangszeit von Hansa habe ich es mir richtig verboten, weil ich gesagt habe, das ist jetzt ein bisschen viel Neues. Da will ich erstmal das mit Inbrunst machen und dann werde ich aber irgendwann so in Teilen von mir unruhig und das tut mir auch gut. Es beruhigt mich auch, wenn ich weiß, morgens habe ich immer meine kleine Zeit, wo ich schreibe, dann komme ich irgendwie gelassener in den Verlag. Und jetzt sitze ich schon seit 6 Jahren oder so und recherchiere und bereite vor und jetzt seit 1,5 Jahren schreibe ich richtig regelmäßig und hoffe irgendwann was Anständiges zusammen zu haben.
Dann sage ich Bis dahin erstmal vielen Dank. Schön, dass du da warst, Jo Lendle.
Die Schreibenden von Anja Görz.